Willkommen! Diese Episode stammt aus dem Podcast Not Just Coding, der ursprünglich von Novatec produziert wurde. Seit Novatec Teil von CGI ist, gehört der Podcast nun auch zu uns. Die Inhalte bleiben unverändert. Ehrlich, praxisnah und relevant. Viel Spaß beim Hören!
Hallo Carlos.
Hallo.
Zum zweiten Mal. Und zum zweiten Mal herzlich willkommen. Und heute wieder das Thema im Prinzip ja der Prozess der modernen Softwareentwicklung, was da so passiert, was da so, wie es so abläuft. Und auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, in unserer ersten Folge zu dem Thema haben wir den Prozess skizziert, haben darüber gesprochen, wie der so aussieht, was da passiert. Das heißt, wenn ihr da einfach noch wissen möchtet, wie genau das abläuft, wie so ein Prozess aussehen sollte, idealerweise, dann hört einfach in die erste Folge rein. Da hat Carlos das dann auch alles sehr gut erklärt. Und genau, auch wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr sicherlich auch einfach auf Carlos zugehen, ja, irgendwie anhauen, auf LinkedIn oder so, genau, perfekt. Die Sachen, also die LinkedIn und sowas findet ihr in den Shownotes, wie immer. Gut. Carlos, so, jetzt haben wir letztes Mal ja über den Prozess an sich gesprochen, und wie der so aussieht, was da passiert. Und jetzt möchte ich mit dir einfach mal so darüber sprechen, was du so für Erfahrungen in dem Bereich machst. Weil natürlich wie es idealerweise aussieht und wie es tatsächlich aussieht, das ist sehr oft sehr verschieden. Und deswegen berichte gerne aus deinen vergangenen Projekten, weil du hast ja schon sehr viel Erfahrung in der Softwareentwicklung, kannst es entsprechend auf sehr viele Projekte zurückschauen. Und in diesem Zusammenhang einfach mal die erste Frage an dich: Was sind denn so typische Hindernisse, die so diesen idealen Ablauf verhindern? Also was siehst du so, was passiert irgendwie, wodurch dann dieser Prozess nicht eingehalten wird? Aber ganz kurz, bevor du die Frage beantwortest, noch kurz den Prozess, möchte ich noch ganz kurz den Prozess skizzieren, den wir in der ersten Folge besprochen haben. Und zwar sieht der so aus: Am Anfang gibt es den PO, den zum Beispiel Product Owner, verantwortliche Person für die Software, die entwickelt wird. Die spricht mit dem Entwicklerteam und die besprechen sich eben, wenn es zum Beispiel darum geht, ein neues Feature zu implementieren, zu entwickeln. Und wenn die das gemacht haben, dann fängt die Implementierung an. Das ist der zweite Schritt. Das heißt, die Software oder das neue Feature oder ähnliches wird entwickelt, es wird gecodet. Wenn das stattgefunden hat, dann kommt CI/CD, also Continuous Integration, Continuous Delivery.
Ja.
Das ist im Prinzip einfach der automatisierte Prozess, um die Software zu bauen und zu testen hinsichtlich Security, Codequalität und so weiter und so fort und dann auf eine entsprechende Umgebung zu deployen. Also zum Beispiel eine Cloud-Umgebung und da dann zum Beispiel eine Dev-Umgebung, also eine Umgebung, wo erstmal die Software getestet wird und dann final in die Prod-Umgebung, also da, wo die Software nachher läuft, wo die von den Usern nachher auch aktiv genutzt wird, von den Kunden. Das heißt, das ist der nächste Schritt. Und dann, wenn die Software aber deployed ist, erfolgreich genutzt wird von den Usern, dann kommt wiederum der nächste Schritt und das ist die Observability. Das heißt, hier wird dann die Software, die erfolgreich deployed wurde, wo neue Features implementiert worden sind, erfolgreich getestet und geschaut, ob das nachher auch so läuft, wie man möchte, ob das gut läuft und so weiter. Und dann schließt sich wieder der Kreis. Das heißt, am Anfang kommt dann wieder Besprechung zwischen Product Owner, Entwicklerteam und so weiter und so fort.
Ja.
Okay. So, jetzt nochmal zu der Frage zurück. Genau, also was für Hindernisse siehst du so, die jetzt aus deiner Erfahrung nach diesen Prozess unterbrechen oder
ja. Ja, genau. Also ein Fall, den ich oft beobachte, ist Micromanagement. Ja, entweder vom PO oder von jemand anders in der Firma, wo ganz genau geschaut wird, was machen die Entwickler, wie schnell sind sie, wie viele Codezeile pro Tag oder wie viele Story Points pro Sprint. Also es gibt immer komische Metriken, die sich einfach mal erfinden, die am Ende nicht bringen. Und dieser Angriff in dem Prozess, das ist ein großes Hindernis. Das irgendwie macht den ganzen Prozess kaputt oder ein bisschen korrupt, ja, weil wenn diese Metriken kommen, die wie, ja, ich will gucken, die Velocity von Team, Codezeilen oder Story Points, dann, das ist, glaube ich, normal bei jedem Mensch, es ist Incentiv, ja, okay, ich will dann meine Arbeit machen, um diese Metriken zu erfüllen,
ja,
und nicht Business Value.
Ja.
Ja.
Also nicht den, du willst nicht den, das Feature,
genau,
geil entwickeln, dann,
genau,
sondern willst halt den Metriken entsprechen.
Genau. Mhm. Das passiert leider sehr oft.
Ja.
Und genau, und dann wundern sich, okay, die Metriken sehen eigentlich gut aus. Warum liefern wir nicht, was wir versprochen haben? Ja. Aber obwohl alles gut aussieht mit Codezeilen oder Story Points, mit Pro Sprint Velocity, also ja. Also, und da, ja, das sieht man leider in vielen Projekten, wobei die lernen auch langsam, dass es ja nichts bringt und versuchen da auch ein bisschen mehr zurückzugehen. Ja,
ja, ja. Und dieses Micromanagement, das da stattfindet, hindert es auch, also wir haben ja diesen Ablauf von dem Prozess, führt es auch dazu, dass dieser Prozess zum Beispiel gar nicht eingehalten wird, also dass Continuous Integration, Continuous Delivery nicht funktioniert oder.
Also es funktioniert, aber sehr langsam. Ja?
Okay,
also
ja,
wir haben auch in der ersten Folge darüber gesprochen. Also für mich ein idealer Prozess ist, ja, also du kriegst dieses Feedback und du solltest eigentlich sehr schnell, also so schnell wie möglich. Wenn du das verlangsamst, desto mehr du das verlangsamst, schlechter ist. Also wenn du eine Codeänderung machst und erst nach 3-4 Wochen das siehst auf Brot, schon viel sei vergangen. Ja, es ist so viel passiert, es hat sich so viel geändert auf Produktion, auf vielleicht auf Business-Ebene, hat sich auch viel geändert. Es ist vielleicht diese Feature nicht so wichtig, wie es vielleicht vor 4 Monaten war. Ja. Und ja, das ist das Problem. Also der Prozess ist da, aber es verlangt sich ein bisschen künstlich. Ja. Und das hat später Folgen dann in dem Value Delivery. Ja.
Ja, 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 okay. Das heißt, der Prozess kann dann schon, ja, wird schon eingehalten dann, aber es verlangsamt sich halt extrem.
Ja,
okay. Und das heißt, und diese Metriken, werden die dann auch zum Beispiel in diese Bildprozesse irgendwie eingebaut? Also,
ja, die unterschiedliche
Ausprägungen.
Ja, also die tragen auch sogar, also Excel-Sheets oder keine Ahnung. Ja, die gucken sich das an, also die nehmen die Metriken, keine Ahnung. Wenn man zum Beispiel Jira einsetzt, da wird zum Beispiel, wenn man immer noch Story Points einschätzt, was viele das auch nicht, aber viele Teams machen das. Wir sprechen nachher darüber.
Okay, ja.
ja, Story Points und so, das ist eine Schätzung und da kommt, ja, okay, du hast 3 Story Points geschätzt. Ich habe hier gesehen in deiner Jira, also aus Jira kriegen sie diese Info und dann vergleichen sie, okay, wie viel hast du tatsächlich gebraucht? Dann fangen sie an, ja, und warum?
Warum
und
hast du länger, länger
oder kürzer? Und, ja, genau. Dann gibt es viel Druck dann an dem Entwicklungsteam. Und dann, wie gesagt, die versuchen dann diese Metriken zu erfüllen. Dann leidet vielleicht ein bisschen die Qualität, weil die müssen vielleicht schnell liefern, weil die Metriken sagen, ja, du musst nach diesen und diesen Vorgaben liefern. Und dann stehen Technical Debt. Da sprechen wir auch darüber. Also Technical Debt haben wir viele Shortcuts wurden gemacht im Code, damit schnell geliefert wird. Aber durch diese Shortcuts leidet die Qualität extrem von den ganzen, also in der Stabilität von der Anwendung.
Wahrscheinlich vor allen Dingen auch auf Dauer dann. Ne? Also
genau.
Wenn man mehr dann genau entsteht eben dieser Technical Debt, also das Verschulden, das, weil man in der Vergangenheit eben schnell gemacht hat und dann alles wächst, dann irgendwann ist der Code oder die Software halt so fragil oder dann so langsam, weil es halt so viel Verschulden gibt und
dann sammelt diese Technical Debt und dann ist es schwieriger, neue Features zu entwickeln, weil man hat so viele Shortcuts genommen, dann ist es nicht so einfach, jetzt die Software zu erweitern. Und das ist auch sehr schwierig, auch Management zu erklären, ja. Warum ist es jetzt plötzlich so langsam? Wir haben schnell angefangen, sehr schnell angefangen und dann ist es sehr schwierig, keine Ahnung, einen neuen Button hinzuzufügen. Ja. Und das ist eigentlich der Grund. Und die gucken nur auf Metriken. Es ist vielleicht dieses altes Mindset. Und ich glaube, das ist auch für mich ein sehr wichtiges Stichwort, Mindset. traditionelle Mindset, ich muss alles messen, um dann alles so kontrollieren zu können. Ja? Und ja, und daraus entsteht diese Probleme, ja, dass ja, dieser Incentiv, ich Entwicklerteam macht, versucht diese Metriken zu erfüllen oder diese Metriken das schön zu machen, anstatt Qualität und richtige Software, geile Software zu bauen und Business Value zu liefern. Genau.
Ja, ja. Okay, und wird es dann, ist es dann auch so, wenn man jetzt zum Beispiel so Shortcuts macht oder, also es kann ja auch sein, dass irgendwie die verantwortliche Person sagt, ja, wir möchten, das Feature muss so schnell wie möglich, also man fängt an zu entwickeln, neues Projekt oder halt, ne, man startet ein neues Projekt jetzt mit irgendeinem Kunden in irgendeinem Produkt.
Ja.
Und also das gibt's vielleicht schon und es sollen neue Features hinzukommen. Und die verantwortliche Person, Product Owner, Projektmanager, was auch immer, sagt, okay, ich möchte, dass dieses Feature so schnell wie möglich live ist. Ich möchte nicht, dass eine Infrastruktur aufgebaut wird, die zum Beispiel hilft, um Continuous Integration, Continuous Delivery zu machen. Gibt's das?
Ja, also ich glaube, heutzutage nicht so oft, weil ich glaube, jetzt verstehen viele, dass solche Prozesse, also Continuous Delivery, Continuous Integration, absolut notwendig sind.
Okay, ja.
Man kann nicht so einfach darauf verzichten, weil das bringt nicht auf Dauer, es wird alles super, super langsam. Also man braucht diese ganze Scaffolding oder Bootstrapping von der ganzen Infrastruktur, der Pipelines und so. Man braucht das am Anfang, braucht man Zeit halt, aber das ist ein wichtiger Baustein, um den ganzen Prozess zu beschleunigen.
Ja, ja. Das heißt, es gibt da auch gar, also kennst du noch Projekte, wo man das nicht mehr macht? Wo man das nicht macht?
Nein, ich hoffe nicht.
Okay, also, alles klar.
Also das hat man normalerweise, also zumindest in den Projekten, wo ich, also ich sage nicht, dass es sowas nicht existiert. Es gibt bestimmt Projekte, wo es nicht gemacht wird.
Ja,
aber
bestimmt.
Die merken auch schnell, dass es auf Dauer nicht funktioniert. Und auf Dauer heißt, in 2 Wochen merken sie sofort, oh,
muss das langsam.
Ja,
oder,
ja.
Oder Fehler vielleicht auch.
Ja, genau, Regression Test, also wird nicht ausgeführt. Man führt wieder Fehler ein, die eigentlich schon behoben waren. Also diese Problematik tauchen auf, wenn man solche Automatisierung nicht hat. Ja.
Ja, okay. Und das heißt also, der Prozess an sich, also dieser nennt es mal den optimal oder den modernen Softwareentwicklungsprozess mit CI/CD und Umgebungen und so weiter, das gibt's in der Regel schon.
Ja.
Das Problem liegt eher dann daran, wie man diesen Prozess lebt oder als wie die Menschen dann in diesem Prozess agieren. Also es ist gar nicht mehr so, der Prozess, der ist da und der wird verwendet, weil das einfach Best Practices und Low-Hanging Fruit sozusagen, also den, warum sollte man jetzt einen neuen Prozess entwerfen, wenn das mit CI/CD super funktioniert und so weiter. Aber die Menschen, die dann halt in diesem Prozess sind, die führen dann halt dazu, oder deren Verhalten führt dann dazu, dass dann trotzdem die Software nicht schnell entwickelt wird oder dass es Probleme gibt, weil zum Beispiel Micromanagement stattfindet und oder das Mindset nicht stimmt.
Ja.
Und da hast du ja auch zum Beispiel gesagt, Story Points. Also Story Points sind ja so eine Methode.
Einheit von Scrum, genau. Die alle sagen, das soll eigentlich die Komplexität der Feature schätzen. Aber in 99,9% der Projekten wird als Zeit geschätzt. Als 2 Story Points heißt 2 Tage oder 2 Stunden. Also die machen immer so eine Vergleich, die ordnen dann so eine Zeiteinheit.
Ja.
So,
Also oder auch 1 Story Point gleich 1 Tag.
Ja, genau. Passiert auch relativ oft, was eigentlich das war nicht der ursprüngliche Grund. Ja. Das ist auch ein Problem. Es ist auch eine Schätzung und ja, am Ende kann es sein, dass du die Schätzung ganz genau triffst oder vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter, aber es ist eine Schätzung. Und viele Leute verstehen das nicht. Ja, manchmal es gibt viele bewegliche Teile in Software, die vielleicht diese Schätzung am Ende, eigentlich, du hast 2 Story Points geschätzt und am Ende hast du 2 Wochen, weil du hast das und das übersehen. Ja, manchmal, das ist sehr, sehr schwierig. Es ist ein kompliziertes Thema, die ganze Schätzung. Und daher aus meiner Sicht und auch Erfahrung in vielen Projekten haben wir auch gesehen, ja, diese Schätzung des Story Points überhaupt nicht. Und wir schätzen eigentlich nicht mehr, wenn wir dem Kunden überzeugen, dass es nicht mehr bringt, dann schätzen wir nicht. Was ist sehr wertvoll an der Schätzung ist, in diesem Prozess ist die Diskussion. Das ist super wertvoll. Darauf sollte man nicht verzichten. Also diese Diskussion, in der man einfach mal zusammensitzt und über die Feature, über die Implementierung diskutiert, ja. Und wie können wir das machen? Und was müssen wir berücksichtigen? Welche Systeme müssen wir ansprechen? Und was bedeutet das, wenn wir, also diese Diskussion, diese Stimmung ist super, super wertvoll. Ob am Ende eine Nummer kommt mit 3 oder 4, es ist egal.
Ist egal, okay. Ja. Aber ich meine, die Storypoints triggern das halt, ne? Man sagt dann, ja, wir müssen schätzen.
Ja.
Und dann sagt der eine 5 und der andere sagt 20.
Genau.
Und dann fängt man an, ja, warum sagst du 5? Ja, genau. Weil man muss ja nur das und das machen. Mhm. Und der 20 sagt dann halt, ja, aber guck mal, man muss noch dies und jenes machen.
Ja.
Okay, und das heißt, und wie macht man? Also wenn man jetzt, du sagst ja, die Diskussion ist super wertvoll, auf die sollte man nicht verzichten.
Ja.
Aber die Zahl am Ende, die Schätzung ist eigentlich egal, weil es eh eine Schätzung ist. Ja. Wahrscheinlich liegt man daneben und B bringt es halt nicht viel, weil man dann denkt so, oh, jetzt habe ich eigentlich 5 Storypoints geschätzt und das waren, also dann habe ich im Kopf gedacht, das sind 5 Stunden, jetzt habe ich aber 10 Stunden gebraucht und dann ist es blöd, ne?
Ja.
Wie macht man das dann, dass trotzdem so eine Diskussion stattfindet?
Ja, also da halt muss man mit dem Team über jedes Feature oder jedes Story, also Story halt eine Anforderung reden, ja, also man nennt man heutzutage ein Refinement, ja, wo man geht einfach mal über jede Story, jede Anforderung in den Backlog, also Backlog ist eine Sammlung von den ganzen Anforderungen, die war auch sehr große Backlogs, das ist auch nicht so toll ist, aber das ist ein anderes Thema. und da einfach mal muss halt das Team mit dem PO, mit den Fachleuten sprechen und die Diskussion muss da stattfinden.
Okay, das heißt, man geht dann einfach so gezielt Feature für Feature oder Anforderung für Anforderung durch und diskutiert darüber.
Genau.
Anstatt Storypoints zu nehmen und zu schätzen.
Ja, früher waren wo es immer noch geschätzt wird, es ist Planning, Session Planning Meeting, nennen sie das, diskutiert und am Ende kommt eine Zahl drauf.
Ja, ja.
Und da auch gibt es auch ein Problem mit dem, was wir vorher gesprochen haben, wenn diese Metriken, ja, Storypoints, wie viele Storypoints pro Sprint machst du das? Dann versucht das Team vielleicht ein bisschen mehr zu schätzen, als tatsächlich ist und ein bisschen die Metriken zu schönen, ja?
Ja.
Und das ist, wo ich sage, was bringt denn das? Ja?
Dann lieber gleich weglassen.
Ja. Ja.
Und wenn man dann halt sagt, wir haben geplant in diesem Sprint, in dieser Projektphase, in diesem bestimmten Zeitabschnitt Feature A zu implementieren und es nicht geklappt hat, dann spricht man halt darüber, ja gut, warum hat es nicht geklappt? War das zu groß, das Feature? Hätte man vielleicht das runterbrechen sollen? Und dann bringt die Storypoints, der bringt dann in dem Fall auch nichts.
Ja, und eine Frage, die immer kommt, okay, wie kannst du dann planen? Ja? Welche Features planst du in nächsten Spring oder in nächste Iteration ein? Und da kann man sehr gut die Historie von dem Projekt nutzen. Man kann sehen in der Vergangenheit, wie viele Stories pro Sprint wurden ungefähr implementiert und richtig komplett vollständig umgesetzt.
Ja.
Und da kann man sehen, okay, dieses Team kann Nummer 10 Stories pro Sprint ungefähr implementieren. Also weiß ungefähr, okay, 10 Stories, aber ob groß oder kleine Stories, relativ egal.
Ja, also aber Stories sind halt die Features, Anforderungen.
Ja, genau, die Features, die Anforderungen, genau. Und da kann man so ein bisschen eine gute Zahl haben, weil das ist auch basiert auf die Vergangenheit. Ja, also das siehst du, das war eigentlich der durchschnittliche, ja. Und das kommt auch ein bisschen aus dieser No-Estimation-Ecke. Also es gibt auch diese Bewegung, Movement von, ja, nicht schätzen, einfach No-Estimation, einfach gucken auf die Historie, wie viel du umgesetzt hast und Priorisierung, ja, aber wie soll ich planen? Ja, plan, was ist wichtig ist für dieses Inkrement, für dieses Spring. Ja. Also der PO muss wissen, würde Priorität setzen und das ist für mich wichtig, das will ich umgesetzt haben und das wird gemacht.
Ja, ja, okay. Vielleicht noch eine Frage und zwar, ich meine, was ist denn so, wenn du jetzt an die Projekte denkst, die du hattest oder die du auch gerade hast, gibt es irgendein Beispiel, wo du sagst, okay, da läuft wirklich alles schief oder vieles schief?
Ja.
Hast du da was im Kopf? Kannst du so ein bisschen erzählen?
Ja, Ja, also es gibt leider immer noch Projekte oder Kunden, die vielleicht nicht, noch nicht so ganz aktuell mit der Zeit sind, um das ein bisschen schön zu sagen. Ja, also wo es immer noch sehr alte Prozesse oder dieses altes Denken gibt. Ja, es gibt kaum Testumgebungen, es gibt oder der Continuous Integration, Continuous Delivery ist sehr rudimentär. Das wird nicht so viel Wert drauf gelegt. Keine Ahnung, und es gibt viele Hindernisse für das Entwicklungsteam, die müssen über Terminals um VPNs, komische Infrastruktur da, um auf die Entwicklungsumgebung zu kommen. Das verlangsamt alles. Also es gibt leider noch viele Projekte, die so laufen. Das ist auch, hat auch andere Folge. Ja, die Entwickler werden sehr schnell unzufrieden. Die werden gekündigt, also die kündigen, die sagen, ich kann so nicht mehr arbeiten. Also ist verständlich, ja. Also wer will so auf Dauer arbeiten? Das passiert auch. Also das haben wir auch gesehen in Projekten. Oder es wird ein sehr alter Tech-Stack verwendet. Ja?
Und so alte Technologien, ja, alte Technologien, mit denen keiner arbeitet.
Ja, genau. Ja. Und das auch, also auf Dauer. Das ist auch ein Problem. Also keiner will damit arbeiten. Natürlich, ja, jeder Entwickler will mit den neuesten Sachen arbeiten. Ja, das ist nicht immer möglich, aber wenn es so alt ist und es gibt keine Perspektive, das zu ändern, dann, ja, die sagen, nee, ich mach.
Und das heißt, dass die Software wird dann wohl oder übel nicht weiterentwickelt.
Ja, weil die müssen dann, wir haben ein paar Projekte, ich kenne ein paar Projekte, wo der Kunde, das war der Grund, warum das alle modernisiert hat, die ganze Tech-Stack, weil eigene, also interne Entwickler von dem Kunde gekündigt haben.
Weil das Tech-Stack so alt war.
Genau. Okay. Und die wollten einfach mal das Projekt ein bisschen attraktiver machen, um neue Leute anzustellen. Ich meine, der Markt momentan mit den Layers ist vielleicht nicht so heiß wie vor, aber trotzdem, also diese Demand, also diese Nachfrage für einen Entwickler ist immer noch groß.
Sehr groß, ja.
Und wenn dein Projekt nicht attraktiv ist, dann hast du keine Chance.
Woanders hin. Ja, genau.
Ja, also es ist... Ja.
Okay, und das heißt, die, wenn das jetzt so Beispiele sind, wo halt der Entwicklungsprozess langsam ist, wo es halt einen Tech-Stack gibt und sowas, also da gibt es noch einige Beispiele, sagst du. Merken das die Kunden oder deine Kunden, dass da was nicht stimmt? Und
ja.
Oder merken die das eher nicht? Und woran merken die das dann auch vielleicht?
Doch, sie merken das wirklich, weil manchmal. Also können die POs oder die Leute, also die direkten Ansprechpartner, das nicht ändern, weil es ist quasi vorgegeben von Management, dieser Top-Down-Ansatz. Ja, es ist vorgegeben und es muss sein. Oder es war immer so gewesen.
Ja.
Es ist immer der.
Ja, ja.
Und, aber die merken natürlich, dass es nicht optimal ist, dass Entwickler gehen, dass Entwickler sich beschweren, dass der Prozess langsam ist. Die sind auch nicht zufrieden, aber manchmal haben sie keine andere Wahl. Sie müssen weitermachen. Und man versucht natürlich zu helfen, zu unterstützen und sagen, guck mal, hier kann man verbessern, langsam verbessern. Da kannst du nicht einfach kommen und eine Big Bang Änderung machen, sondern langsam versuchen wir zu verbessern, wenn es geht. Aber manchmal ist es schwierig. Ich glaube, in den Softwareprozess, ich sage es immer sehr oft, das große Hindernis ist nicht aus technischer Natur, sondern es ist aus männlicher Natur. Das ist immer
Mindset.
Ja.
Und ist es dann das Management, das da unterbindet meistens? Oder eher auch, also ja. Management meine ich dann quasi die Chefs von den Product Ownern oder die Product Owner? Oder beides?
Ja, es ist halt normalerweise, also ich weiß nicht, ob das ist, aber zumindest ist meine Beobachtungen führen dazu, dass es genau diese Top-Down-Approach, wo Management sagt, das wird verwenden und so wird es verwenden, weil das ist der Standard. Wenn ich das Wort Standard höre, dann kriege ich Bauchschmerzen. Ja.
Was heißt Standard überhaupt?
Ja, genau, was ist das? Und dann, das ist ein Problem, weil auch sehr wichtig in den ganzen Entwicklungsprozess, ein Team soll autonom sein. Er muss entscheiden können, was er für einen Tech-Stack verwendet, um dieses Problem zu lösen, also im besten Fall. Ja. Und auch entscheiden können, welche Prozesse ich benutze, damit ich mein Team am besten arbeiten kann. Also diese Autonomie fehlt komplett. Ja. Und dann macht es alles sehr schwierig. Genau. Also,
sorry, ich musste kurz ein bisschen husten.
Kein Problem. Ja, und genau, diese Top-Down-Approach verhindert das, verhindert diese Autonomie im Team und bringt auch viele, viele Hindernisse ins
Ja. Nee, macht Sinn. Das ist ja oft so, ne, dass dieser Top-Down-Approach nicht gut ist. Okay, und das heißt also, die größten Hindernisse für diesen Prozess sind letztlich Menschen, ja, wie immer eigentlich.
Ja, ja.
Ist es okay und
es ist lustig, weil ich habe irgendwo gelesen, es ist jetzt alle, also jeder konnte quasi jetzt eine neue Twitter entwickeln, jeder Filmer konnte eigentlich eine neue Twitter-Plattform entwickeln,
ja,
weil jetzt die ganze Texttag und alles verfügbar ist.
Von
so,
Twitter?
Durch Cloud-Providers und so kannst du alles.
Achso, ja, also, verstanden. Ja,
also,
ja.
Also, hast du Infrastruktur. Also die Technik ist da, ja, aber das Mindset ist immer das Problem. Ja? Also es gibt was, also kein Problem, wo du sagst, okay, das ist ein technisches Problem, wo wir keine Lösung finden. Das gibt es selten.
Aber ist es, weil die dann sagen, ja, wir wollen nicht so viel Geld ausgeben? Also ist es eher so dieses, ja, wir glauben, dass das zu viel Geld kostet? Oder warum sagen?
Es gibt unterschiedliche Gründe. Also manche, die denken, ja, es ist Geld, aber die sehen nicht, dass es eigentlich teurer ist, diese Prozess oder diese alte Prozess oder alte Stack zu haben, als das Ganze zu modernisieren. Es ist deutlich, deutlich teurer. Aber manchmal ist halt Mindset. Es ist Leute, die vielleicht nicht mit Software zu tun haben oder Software nicht verstehen, wie Software entsteht. Ja? Und es ist nicht einfach. Ich meine, wenn du nicht von Software weißt, ist es nicht einfach. Es ist komplex.
Ja, ja. Ja.
Aber das Problem ist, die interessieren sich nicht dafür.
Naja, ja, okay. Aber wollen dann trotzdem nicht irgendwie. Also sie haben eigentlich keine Ahnung davon, treffen dann aber eine Entscheidung,
genau,
und haben dann vielleicht sogar ein zu großes Ego, als dass sie jemanden zu Rate ziehen können, genau, der ihnen dann sagt, hey, Moment mal, das ist nicht gut, wir sollten es lieber so und so machen. Ja. Und dadurch kommt es dann halt dazu, dass man alte Software hat, der Prozess nicht funktioniert und dann, klar, springen letztlich die Entwickler weg. Und dann hast du nachher niemanden mehr, der die Software entwickelt.
Genau.
Und dann, naja, dann was machst du dann? Ne? Also das heißt, eigentlich so diese, also zum einen, klar, wenn du, wie du sagst, halt das Mindset, so ja, das haben wir schon immer so gemacht oder die haben überhaupt keine Ahnung davon und dann macht man halt irgendeinen Blödsinn. Aber auch, wenn die jetzt zum Beispiel denken, ja, also nur ein Beispiel, ich kann mir vorstellen, es gibt irgendwie einen Softwareentwicklungsprozess und da kommen ITler oder Softwareentwickler und sagen, hey, pass auf, wir sollten es am besten so und so machen. Es kostet so und so viel Aufwand, damit wir anfangen können zu entwickeln. Und dann denkt vielleicht die verantwortliche Person, die nicht so viel Ahnung davon hat, oh, das kostet ja erstmal Geld, bevor wir überhaupt anfangen können zu entwickeln.
Ja, ja.
Und ich kann noch keine neuen Features zeigen. Und dann kommt vielleicht das Management und sagt, oh, du kriegst kein Geld mehr oder so. Und dann sagen die vielleicht, nee, Moment, ich will, dass ihr sofort anfangen zu entwickeln, gleich Features bauen, bla bla bla. Und dann ist ja ein Trugschluss, weil letztlich kostet es viel mehr und viel mehr Zeit nachher, um neue Features zu entwickeln, genau, weil dieses Fundament dafür, also die Infrastruktur und so weiter, die wurde gar nicht gelegt.
Genau. Ja.
Okay, ja. Das heißt, also du sagst da wahrscheinlich, bevor man überhaupt jetzt anfängt, irgendwie zu entwickeln, sollte man sich erstmal überlegen, okay, wo stehen wir überhaupt gerade? Haben wir überhaupt die richtigen Prozesse dafür? Können die Entwickler überhaupt gescheit arbeiten, um was zu entwickeln? Und was benutzen wir für ein Tech-Stack und so weiter? Ne? Also eher mal nochmal so einen Schritt vielleicht zurückzugehen und zu schauen, wo stehen wir heute, um dann zu überlegen, wo man in Zukunft hingehen möchte.
Ja, also das wäre der ideale Fall, aber manchmal ist es so, dass die Projekte stehen schon da oder laufen schon seit Jahren. Der Tech-Stack ist auch da, also veraltet und so, aber läuft auch seit Jahren. Man kommt ins Projekt und ja, man merkt, ja, irgendwie ist es alles nicht optimal. Also, und da kommt man, ja, man muss halt mit dem Kunden reden und versuchen zu reden und zu zeigen eigentlich, dass es, ja, man kann es deutlich, deutlich verbessern. Es wird natürlich am Anfang Zeit und Geld kosten, das ist klar. Aber am Ende erreicht man eine sehr gute, ja, Geschwindigkeit, ein gutes Flow sozusagen. Und da sieht man eigentlich die Ergebnisse, ja, was von dem alles, was vorher gemacht wurde, um die Infrastruktur zu festzulegen und den ganzen Softwareprozess ein bisschen schlanker zu machen. Also, aber ja, das ist das schwierige Teil vielleicht, mit den Leuten zu überreden.
Ja. Nee, verstehe ich. Das heißt, okay. Nee, das ist. Ja, ich meine, wenn das. Das ist ja auch die, wenn es teuer ist nachher, also man möchte ja vermeintlich Zeit und Geld sparen. Mhm. Das ist ja eigentlich so die Intention oft. Mhm. Und letztlich führt es dann halt dazu, dass man viel mehr Geld und ausgibt und viel mehr Zeit braucht, weil man halt nicht auf die Experten und Expertinnen gehört hat am Anfang.
Ja, ich sage immer, es kommt darauf an, wie man das Software sieht. Also ich versuche, wenn ich mit einem neuen Projekt anfange oder mit Kunden, wie sieht ihr das Software? Es ist eine Software oder IT als Kostenverursacher oder als Profitverursacher? Das ist ein sehr großer Unterschied. Wenn es als Kostenverursacher sieht, ich will so viel wie möglich sparen, weil IT ist für mein Geschäft nicht so wichtig. Aber sagen wir heutzutage, welches Projekt oder welcher Bereich kann ohne Software?
Gibt's nicht.
Also ja, du könntest haben, aber ohne Software wirst du eigentlich, also der Markt wird dann dich überholen.
Ja, richtig.
Daher, die Kunden oder die Industrien, die es schaffen, Software als Profitstelle also umzustellen, dann sind sie in der Lage, natürlich schneller zu werden, profitabel zu werden, Kosten zu sparen auch, ja, also es ist ein Nebeneffekt. Und jetzt, dass sie gedacht haben, okay, wir müssen in IT sparen, ja, also es ist einfach mal eine Auswirkung, wenn man das richtig macht.
Ja, okay. Und kannst du auch, hast du irgendwelche Beispiele, wo du sagst, okay, das war irgendwie, da bist du reingekommen und es lief nicht gut, also du hast gesehen, okay, da ist irgendwie, da stimmt das Fundament nicht, da ist die falsche Einstellung oder sowas, wo du dann irgendwie intervenieren konntest und zeigen konntest, okay, mach das mal lieber so und so. Und es wurde dann gemacht mit einem positiven Ergebnis. Hast du da irgendwie Beispiele?
Ja, also ich hatte auch den Glück gehabt, in so einem Projekt zu arbeiten, wo genau, es hat so angefangen, wie wir machen Release alle einmal im Quartal. Das war ein riesiger Akt, ein Release zu machen, weil alle müssen sich koordinieren und hat, keine Ahnung, 2 Wochen gebraucht, um ein Release zu machen und das sehen, dass es funktioniert. Also war eine riesige Herausforderung. Ja, erstmal das und dann die ganze Texte, alles was veraltet. Ja. Aber mit der Zeit könnten wir den Kunden überzeugen, ja, ein bisschen zu modernisieren, ein bisschen weg von diesem Prozess. Und der Kunde hat es auch verstanden, das ist wichtig. Ja, der Kunde hat es verstanden, hat es auch gesehen, ja, stimmt, wir müssen uns verbessern. Und der Markt hat auch geholfen, weil die gesehen haben, oh, die anderen machen es ja schneller als uns. Das war eigentlich, ja, am Ende, wenn sie das sehen, das ist, wo der meisten Druck kommt.
Ja, klar, logisch.
Und dann, ja, also ich konnte es sehen, also von, also keine Ahnung, als wir angefangen haben und wie wir am Ende das Projekt verlassen haben, hat eine Welt von Unterschied in dem Prozess, im Tech-Stack, Mindset. Ja, das war
cool.
Sehr cool zu sehen, ja.
Glaube ich, ja. Gibt es da, gut, das ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber gibt es da irgendwie so eine Art Patentrezept oder ähnliches, oder wo du sagst, so, oh, das ist, darauf sollte man unbedingt achten, wenn man das erreichen möchte, oder ja, kannst du da irgendwas mitgeben?
Also ich glaube, es ist schwierig, weil man merkt das relativ schnell, was nicht richtig läuft. Ja, dann kommt ein Projekt und man merkt man sofort, okay, das ist nicht so gut. Und ich glaube, der Kunde weiß es auch mittlerweile.
Ja.
Die Frage ist, warum ändert er das nicht? Ja? Warum will er immer noch an diesem Prozess festhalten und immer noch weitermachen? Was sind die Gründe? Ja? Man muss einfach mal darüber reden und gucken, okay, wo sind die Pain Points von der Kunde? Versteht der Softwareprozess nicht? Oder kommt der Druck woanders? Es ist unterschiedlich. Also die Probleme zu erkennen ist relativ einfach, aber dann an die richtigen Gründe, an ursprüngliche Gründe zu gehen und dann zu sagen, okay, wie können wir das verwenden, ist, glaube ich, das Schwierigste. Und es ist ein bisschen kundenindustrie-spezifisch.
Ja, okay. Würdest du sagen, es macht am Anfang vom Projekt oder ergibt am Anfang vom Projekt Sinn, den Fokus auch darauf zu legen und zu schauen, okay, jetzt versuche ich erstmal meinen Projektleiter, Projektleiterin, meine Projektleiterin davon zu überzeugen, dass diese Prozess, ich nenne es jetzt mal Modernisierung und oder ähnliches, dass das Sinn ergibt. Also, dass man am Anfang wirklich schaut, okay, jetzt gehe ich erstmal in die Gespräche, ich habe mir das jetzt angeschaut und habe gesehen, okay, da läuft es nicht richtig, nehme mir jetzt die Zeit und sage, okay, ich versuche jetzt die verantwortliche Person zu überzeugen, damit es in Zukunft besser wird. Macht es Sinn, dass man am Anfang da mehr den Fokus drauf legt und Zeit investiert, um das zu erreichen?
Also, ja, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Es ist aber schwierig, ja, weil wenn wir in ein Projekt kommen, wollen sie natürlich, will der Kunde natürlich, wir sofort, also so schnell wie möglich damit anfangen, ja, neue Features zu entwickeln und so weiter. Wir machen es oder wir versuchen es zu machen so parallel, ja. So,
okay,
okay, ja. Wir entwickeln natürlich, wir müssen quasi die Business liefern, ja, aber wir wollen natürlich alles, also den Prozess und die ganze, ja, Software, Tech-Stack und so weiter, Infrastruktur, wir wollen es verbessern. Und da, genau, da machen wir das auch. Also wir gehen an einen Kunden oder an Verantwortlichen und sagen, okay, ja, das und das nicht, läuft nicht gut. Wir wollen verbessern und dann kommen wir in Gespräch und dann, ja, finden wir heraus, wo tatsächlich der Grund liegt oder was das Problem ist. Ja,
ja. Ja. Okay. Mhm. Okay. Das heißt, ja, nee, macht Sinn. Also parallel einfach entwickeln und parallel schauen, dass man das den Prozess verbessert. Okay, cool. Dann würde ich auch sagen, sind wir schon wieder am Ende unserer Folge. Vielleicht noch ganz kurz zusammenfassend. Wie immer ist der Mensch das Problem sozusagen. Also wir haben einen Prozess, dieser ideale Softwareentwicklungsprozess mit Besprechen, Implementieren, CI/CD und so weiter. Den gibt's meistens in einer gewissen Form.
Ja.
Aber manchmal gibt es den halt nur sehr rudimentär oder es gibt Probleme in den einzelnen Schritten und die Probleme, die da bestehen und die Hindernisse, die es da gibt, die sind meistens menschlicher Natur. Also es gibt irgendjemanden, der betreibt Micromanagement zum Beispiel, mit irgendwelchen komischen Metriken wird gearbeitet oder das Mindset stimmt nicht. Das heißt, man denkt halt, okay, Software ist nur Kostenfaktor und ich will das so schnell wie möglich über die Bühne bringen, damit die Leute zufrieden sind. Also zumindest meine Auftraggeber oder. Das heißt, die größten Probleme, die da herrschen, sind menschlicher Natur.
Ja.
Macht es natürlich einerseits, ist es klar, ja, ist wie immer Menschen halt. Mhm. Andererseits macht es auch schwieriger zum Lösen.
Genau.
Weil wenn man den Prozess verbessern möchte, dann musst du natürlich die Menschen überzeugen davon, dass sie etwas tun müssen und wir sind alle faul und wollen nichts ändern, so ungefähr. Und Veränderungen sind sowieso schwer. Und da sagst du dann, okay, dann machst du auch die Erfahrung, dass es sich aber lohnt. Also wenn man aber drauf schaut und wenn man was ändert in Richtung moderner, schneller, was am Anfang vielleicht ein bisschen Zeit kostet, dann lohnt sich das, weil die Software nachher viel schneller ist, es schneller deployed wird, schneller Features implementiert werden, weil es weniger Fehler gibt, weil es einfach auch schneller in der Entwicklung ist, was nachher auch Kosten spart, weil die Softwareentwickler, Entwicklerinnen nicht abhauen, weil sie denken, oh, was ist das für eine alte Software oder was für ein alter Tech-Stack, darauf habe ich gar keinen Bock. Mhm. Das heißt, die bleiben dann auch noch da, das macht Spaß, das ist einfach besser, die Software wird besser. Und wie man das Ganze macht, sagst du, okay, man kommt jetzt nicht in ein Projekt rein und erstmal ganz viel Zeit und schaut, wie muss ich das und jenes machen, damit die Person überzeugt wird, sondern man macht es parallel lieber. Ja. Also man entwickelt natürlich schon, baut schon Features neu. Mhm. Gleichzeitig sollte man aber danach schauen, diese verantwortliche Person zu überzeugen und zu schauen, dass vielleicht ein veralteter Prozess modernisiert wird, damit letztlich die Software auch schnell deployed werden kann, sicher ist und eine hohe Qualität hat.
Vielleicht noch dazu, es gibt manchmal, haben wir Projekte, also wir als Firma Novartek, wir holen, um genau den Softwareprozess zu verbessern, mit diesem Ziel.
Ja.
Also nicht was zu entwickeln, sondern schau mal, bei uns läuft es sehr langsam, was können wir tun?
Ja.
Das ist auch eine gute Sache, weil der Kunde hat schon erkannt, okay, irgendwas stimmt nicht, ich brauche ein bisschen Unterstützung und die sind ein bisschen mehr offen für die Veränderungen. Ja, das passiert auch.
Ja.
Und das machen wir auch gerne und da sind man auch die Ergebnisse, auch, die sind auch am Ende sehr zufrieden. Ja,
ja. Okay, super. Mhm. Cool. Dann vielen, vielen Dank, Carlos,
für
deine Zeit und für deine Insights. Ich hab auf jeden Fall viel gelernt. Vielen Dank dafür.
Ja, danke. Auf
den Zuhörerinnen und Zuhörern. Mensch, ich tue mich immer schwer bei den ganzen Endungen.
Ja.
Hat es auch gefallen und konnten auch was mitnehmen. Wenn das so ist, dann gerne wie immer einfach liken, teilen, bewerten, was auch immer. Und auch gerne folgen natürlich und auch gerne Carlos folgen, ihm schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt.
Ja, gerne.
Er freut sich.
Cool.
Ja. Dann Carlos, mach's gut.
Ja.
Und dann alle anderen, bis bald. Ciao, ciao.
Das war eine Folge aus dem Archiv von Not Just Coding, ursprünglich von Novatec, jetzt Teil von CGI. Danke fürs Zuhören.